Gott, du hast jeden in diesem Raum geschaffen. Ausnahmslos jeden. Du hast jedem Gaben zugeteilt und damit auch Aufgaben. Du weißt, wo jeder und jeder steht, auch in Bezug auf dich. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast und dass wir durch ihn Leben haben und dass sich dieses Leben eben auf alles auswirkt. Und nun bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, weil wenn du nicht wirkst, dann arbeiten wir vergeblich. Amen.
Amen.
Lauter.
Danke. Das ist lauter. Ja. Besser?
Ja.
Wer von Ihnen stand kürzlich selber in einer längeren Aus- oder Weiterbildung? Ich erhebe auch meine Hand. Wer von Ihnen übt oder übte eine lehrende Funktion in Schule oder Universität aus? Ja, das sind auch ein gutes Dutzend. Wer von Ihnen lehrt, wie ich selbst, innerhalb eines Unternehmens Menschen? Ah, hat noch zwei weitere. Schön. Wer von Ihnen gestaltet zu Hause, in der Sonntagsschule, in der Jugendstunde oder in der Jungschar Andachten? Ganze Menge. Wer von Ihnen predigt? Wer von Ihnen hat, um weiter zu fragen, schulpflichtige Kinder oder Enkel? Fast alle. Wer von Ihnen hat erwachsene Kinder oder Enkel, die im Moment in der Ausbildung stecken? Auch einige. Sie merken, wir sind alle wahrscheinlich mehrfach Betroffene, wenn es ums Thema Lernen geht. Was erfahren Sie in den nächsten Minuten? Zwei Dinge. Das eine ist, dass die christliche Sicht auf das Leben auch das Thema Lernen betrifft. Ich werde die Frage aufwerfen, warum uns diese Sicht heute weitgehend abhanden gekommen ist und natürlich, was fehlt, um uns mit dem mehr zu befassen. Das ist das eine. Aber Christen sollen nicht nur dafür bekannt sein, bestehende Gedankengebäude zu kritisieren, sondern durch Gottes Gnade eine Gegenkultur vorzuleben. Und hierfür halte ich im zweiten Teil nach der Pause einige Ideen bereit. Ich werde das mit einigen Skizzen veranschaulichen, in der Hoffnung, dass Sie die auch mittragen und nicht nur mittragen, sondern darüber nachdenken und einiges zur Umsetzung bringen. Christsein hat immer zu tun mit zwei Dingen, die miteinander verknüpft sind. Einerseits mit dem, was wir denken, und nachher mit dem, was wir tun. Versuch's. Denken steht auf der einen Seite, Handeln auf der anderen Seite. Jetzt, was passiert? Die einen Menschen gehören wie ich eher zur Sorte, die endlos denken. Sie neigen aber dazu, wie ich selbst, es vom rechten Handeln oder vom Leben abzukoppeln. Sie betonen eher die Rechtgläubigkeit, aber manchmal ist es schwierig, davon etwas im Leben spürbar werden zu lassen. Ich denke aber, dass rechtes Denken stets auch zum rechten Handeln führen sollte. Andere, manchmal Leute, die mich etwas kritisieren für das, dass ich endlos denke, die betonen eher das rechte Leben oder das Handeln. Bei ihnen meine ich manchmal zu beobachten, dass das Leben zum Aktivismus verkommt. denn es wird nicht mehr am rechten Denken geprüft und geeicht. Das heißt, nicht nur ist es manchmal eine Herausforderung, vom Denken ins Handeln zu kommen. Ich weiß selber, wie lange es braucht, bis es da und dann in der Hand ist bei mir. Sondern es gilt auch das Umgekehrte. Manchmal fällt es uns schwer, unser Handeln wieder am rechten Denken auszurichten. Darum habe ich die Ausdrücke Theorie und Praxis überhaupt nicht gerne, gerade im Lernbereich. Gott hat uns so ausgerichtet, dass Denken und Handeln stets zusammengehören. Jede einzelne Manipulation, die ich mache, ist auch eine, hat Gott auch in unserem Gehirn abgespeichert und gebildet. Jede einzelne Änderung braucht auch denkerisches, setzt denkerisches voraus. Darum möchte ich zwei Dinge machen. Zuerst Ihnen einige Denkanstöße jetzt geben und nach der Pause einige Dinge zum Handeln, um zum Handeln anzuregen. Dazu muss ich noch etwas sagen zum Thema Lernen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen wie mir geht. Wenn ich das Wort Lernen höre, dann sehe ich Kinder vor mir, wie zum Beispiel Annabelle, 7,5 Monate alt. Wenn Sie mal denken, wie sich Annabelle in diesen 7,5 Monaten verändert hat. Sie kriecht zum Sack dorthin, ich habe es gesehen. Sie spielt mit einem Krokodil. Sie hat bereits diese Hirnabläufe gespeichert. Sie nimmt Menschen ganz stark wahr. Sie nimmt auch Stimmungen ganz stark wahr. Und niemand würde von uns behaupten, sie ist nicht am Lernen. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Nun aber ist nicht nur das Hineinwachsen des Kindes, bis es erwachsen ist, Lernen, sondern ich behaupte heute, darum ist es für alle relevant, Lernen hat nicht nur mit Kindern zu tun, sondern auch mit Erwachsenen. Bruder Stücher ist heute unter uns, bei Männern darf ich das sagen, mit dem Alter, rund um 80 Jahre. Wo sitzt der Bruder Stücher? Hier hinten. Bruder Stücher, Sie werden sicher sagen, Sie sind auch noch am Lernen. Er nickt. Ja, ganz genau. Und manchmal komme ich mir so vor, dass nur ein kurzes Fenster. Erleben uns die Kinder auch noch selber als Lernende? Als Lernende in Gottes Schule? Das frage ich mich manchmal. Also Lernen, wenn ich von Lernen spreche, hat das nicht nur mit Kindern zu tun und auch nicht nur mit geplanten Aktivitäten, wie zum Beispiel Schule oder angeleiteten Dinge, sondern ganz viele Dinge, die auch informell ungeplant stattfinden. Wenn Sie das mitnehmen wollen, das ist mein Modell dazu. In der Vertikalen haben Sie Lernen umfasst Kinder, die hineinwachsen in die Gesellschaft. Das ist eine Menge zu lernen. Der Lernprozess ist aber auch ein Anpassungsprozess des Erwachsenen. Das hört nicht auf, wenn man erwachsen ist, das Lernen. Und links auf der Horizontalen das geplante Lernen, aber auch das ungeplante Lernen. Wie viel lernen Kinder und auch Erwachsene? Nicht in der Schule, sondern überall. Dort, wo sie sich gerade aufhalten. Also, wir sind alle angesprochen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, hat dann die Bibel auch etwas zum Thema Lernen zu sagen? Und ich bitte Sie, dass Sie mal aufschlagen in 2. Timotheus 3. Die Verse 15 bis 17. Da spricht Paulus von Timotheus und spricht von einer der wichtigsten Lerninterventionen, nämlich der Lernintervention von Gott in einem Leben. Er sagt zu Timotheus, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Nein. Welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Merken Sie, das ist nicht nur etwas, was wir da irgendwo wissen, sondern es ist eine Veränderung, die alles umfasst. Sie haben die Kraft, weise zu machen zur Errettung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, um Wissen aufzuhäufen, um damit anzugeben. Nee. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung. Meinen Jungs erkläre ich das immer so. Überführen heißt, du stehst an diesem Punkt und jemand nimmt dich mit und führt dich an einen anderen Punkt. Das ist etwas, was die ganze Person umfasst. Er überführt, sie weist zurecht, sie erzieht in der Gerechtigkeit, damit, diese Wörter sind immer wichtig in der Heiligen Schrift, damit der Mensch, einfach der Mensch, nein, es steht der Mensch Gottes, ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was ist also das Ziel des Lernens, das Gott durch seine Schrift für uns bereithält? Es ist die Zurüstung des Menschen, der eben nicht sich selbst gehört, sondern ist der Mensch Gottes. Und es ist eine Zurüstung, sehr erstaunlich, Vers 17, die umfassend ist, ganz zubereitet, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Ich kann leider nicht weiter darauf eingehen, aber denken Sie mal über diese Verse nach. Und nun stellt sich die Frage, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Lernprozessen, wie sie hier beschrieben werden, welche die Errettung betreffen, hier geht es um die Errettung, und den Lernprozessen, die wir in unserem täglichen Leben sehr oft erleben. Die Frage ist, hat Gott auch etwas mit Sprachenlernen, mit Handwerk oder mit Finanzmathematik zu tun? Und wenn ja, wie lässt sich denn dieser Zusammenhang beschreiben? Ich glaube, und das gehört zu einem weiteren Modell, das ich mit Ihnen ich gerne Ihr Denken anregen möchte, ich glaube, dass hier einige Missverständnisse vorliegen. Was hat Glaube und Lernen für einen Zusammenhang? Ich habe hier zwei Blätter aus Packpapier und auf das eine schreibe ich ein großes G für Glaube. Und auf das andere Papier schreibe ich ein großes L, also so groß ist es eigentlich nicht, wahrscheinlich werdet ihr das kaum sehen von hinten. Und ich skizziere mal verschiedene Einstellungen, die Menschen und auch Christen entwickelt haben, wie die beiden Dinge zusammenhängen. Die einen, ich weiß, ich überspitze es jetzt etwas, sagen, Glaube und Lernen haben nichts miteinander zu tun. Es gibt keine Überschneidung. Der Glaube findet im Herz statt, er ist innerlich und privat. Und das Lernen findet im Kopf statt, das ist äußerlich und öffentlich. Zum Beispiel, wenn ich an ein Seminar gehe, eine Prüfung schreibe und so weiter. Diese Sichtweise, muss ich Ihnen sagen, ist ein Erbe der Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte, seit der Aufklärung. Um den Glauben vor dem Angriff und vor der Zersetzung durch die Wissenschaft zu schützen, wurde er einfach losgelöst von unseren ganzen Lern- und Wissensprozessen. Lernen ist heute eine öffentliche, allgemeine Angelegenheit und beide Bereiche haben nichts miteinander zu tun. Ich muss Ihnen nicht lange sagen, dass ich kein Fan von dieser Ansicht bin. Nun haben manche Christen gedacht, sagen, nee, das ist zu krass, das kann nicht sein. Es gibt doch eine kleine Überschneidung. Wer sein eigenes Leben betrachtet, muss doch zugeben, dass diese Trennung etwas übertrieben ist. Wer Bibelverse auswendig lernt, in der Sonntagsschule unterrichtet, vor einer Prüfung betet oder einem Arbeitskollegen Zeugnis vom Glauben ablegt, der befindet sich doch auch in einem Lernprozess. Also gibt es doch eine kleine Überschneidung. So erlebe ich sehr viele Menschen, auch Christen, auch mich selbst oft. Bin auch nicht zufrieden mit diesem Modell. Dann gibt es noch ein drittes interessantes Modell, die sagen, es gibt gar nicht zwei Dinge, es gibt nur den Glauben. Die setzen den Glauben in den Vordergrund und bringen das andere zum Verschwinden. Interessanterweise führt das Resultat dieser Denküberzeugung zu einem ähnlichen Ergebnis, wie ich es vorher gezeigt habe mit diesen beiden Feldern. Weil was passiert? Wenn nur noch der Glaube im Vordergrund steht, dann geht ein ganzer Teil des Lebens verloren. Nämlich den ganzen Teil zwischen dem, dass wir die Bibel lesen, beten, in den Gottesdienst gehen und so weiter. Das ist vielleicht 90%, 95% unserer Zeit. Auch solche Christen, die sagen, es zählt nur die Bibel, verbringen ihre meiste Zeit mit anderen Beschäftigungen. Es sei denn, sie würden in einen Orden eintreten. Und auch dort lässt es sich nicht ganz durchhalten, denn diese Denkweise ist ein überspitztes Denken, dass es ein geistliches und ein weltliches Leben gibt. Und das geistliche Leben dem weltlichen Leben, so wird es dann geteilt, überlegen sei. Befriedigt mich auch nicht. Viertes Modell. Vielleicht haben das einige von Ihnen schon an einer Universität oder in einer Ausbildung erlebt. Der Glaube wird dort bloß als Funktion des Lernens gesehen. Ich weiß nicht, ob das für alle gilt. Die einen werden es schon mal erlebt haben, vielleicht bei einem Dozenten, bei einem Lehrer. Die sagen mir Folgendes. Jemand, der mir bekannt ist, der sagt, alle Gefühle, alle religiösen Gefühle, die sind nur eine Funktion des Lernens. Alle Gefühlsregungen sind nur eine Funktion in unserem Gehirn. Also wenn dir der Glaube hilft, dann ist es gut, aber das ist einfach eine Funktion des Gehirns. Dass eine solche Denkhaltung sehr abstrakt ist und Sie wahrscheinlich sagen, hä, das würde mich nicht erstaunen, weil es ist sehr weit von unserem Leben weg. Ich glaube auch nicht, dass diese Denkhaltung für einen Christen in Betracht kommt. Nun fragt sich natürlich, gibt es noch eine fünfte Variante? Ich glaube, die gibt es. Die war für mich am schwierigsten abzubilden, weil sie perspektivisch gesehen werden muss. Ich behaupte, und ich sehe, dass Sie beides sehen, die für mich schlüssigste Variante ist diese, dass der Glaube auch das Lernen umfasst. Man müsste es vielleicht jetzt etwas kleiner zeichnen oder das L innerhalb des G anordnen. Das bedeutet nicht, dass Christen nicht anerkennen würden, dass 2 plus 2 4 gibt. Oder dass sie über komplett andere Lernstrategien verfügen würden. Aber es hat damit zu tun, dass wir beginnen, auch das Thema Lernen, und es ist viel Zeit, wo Kinder und Erwachsene Lernen verbringen, durch die Brille des Glaubens zu betrachten. Ich mache Ihnen ein Beispiel. In meinem ersten Studium musste ich mich ausführlich mit Finanzmathematik auseinandersetzen. Wir lernten viele Formeln auswendig, oder tippten sie in unsere Rechner ein damals, und diese Formeln funktionierten wunderbar auf Papier. Finanz, Mathematik, ich muss Ihnen nicht sagen, die Zeitungen waren voll davon, das Papier ist geduldig. Man kann die Werte einsetzen, die man möchte. Und ich habe Kollegen gehabt, die haben das auch voller Überzeugung gemacht und ihre Kunden damit, ich nenne das Wort, betrogen. Sie konnten ganz scheinbar ohne schlechtes Gewissen Grundannahmen treffen, die für Sie als Verkäufer vorteilhaft waren. Und die Formeln stimmten ja. Die Frage ist aber, wo ist die Grenze zur Täuschung von Kunden? Sie merken, hier tut sich eine neue Ebene auf. Es geht darum, wie wir diese Formeln bewerten. Diese Trennung können wir nicht einfach so machen. Erstes Modell, Denken und Handeln gehören zusammen. Rechtes Denken, von Gottes Gnade verändert, beeinflusst das Handeln und das Handeln beeinflusst wiederum das Denken. Wir können es nicht trennen. Lernen hat mit nicht nur geplant, sondern auch ungeplant mit unserem ganzen Leben zu tun. Das dritte ist, wir müssen lernen, und das ist gar nicht so einfach, weil wir das nirgends lernen oder uns sehr selten damit beschäftigen, das Lernen durch die Brille des Glaubens anzuschauen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen gerne noch ein weiteres Modell oder eine kleine Anregung mitgeben und bitte Sie, es einfach mal anzuwenden. Vielleicht bekommen Sie eine Diskussion mit Ihren Kindern, Ihren Enkeln. Wir fragen uns nämlich jetzt, wie sieht ein Lernmodell aus, ein einfaches Lernmodell, das berücksichtigt, dass man auch das Thema Lernen, weil es zu unserem ganzen Leben gehört, auch mit aus der Brille des Glaubens betrachtet werden kann. Dazu muss ich einige Vorbemerkungen machen, bevor ich es zeige. Seid ihr noch dabei? Ja, ein paar Nicken. Sonst müsst ihr es sagen, dass ich so schnell bin. Aber wir Schweizer sind etwas langsamer im Reden, so hoffe ich, dass ihr mitkommt. Dass ihr mich versteht mit meinem Schweizer Hochdeutsch. Ich frage mich zuerst, nämlich, was sind denn die Grundlagen oder die Grundpfeiler einer christlichen Sicht auf die Welt? Wir können das, den Vergleich machen, das sind die Pfeiler, auf die wir unser Leben leben können, die fest eingeschlagen sind. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr bewusst machen und das mit unserem Leben zu verknüpfen beginnen. Was sind denn die Grundpfeiler einer christlichen Sicht auf die Welt? Gerade weil sie in unserem Alltag so selbstverständlich unterspült werden und durch eine andere Botschaft ersetzt wird, macht das Bedenken noch viel wichtiger. Es kommt mir so vor wie ein Bachbett. Bei uns vor dem Hause gibt es ein Bachbett, das regelmäßig ausgewaschen wird und das mit Lehm am Boden wieder neu aufgeschichtet, aufgeschachtet, sagen wir bei uns in der Schweiz, werden muss. Was sind denn solche Grundpfeiler, die wichtig sind, auch beim Lernen zu bedenken? Das erste ist, dass es eine grundsätzliche Unterscheidung gibt zwischen Gott und Geschöpf. Sie werden zu mir sagen, ja, was ist das schon? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich gehe mit meiner Familie zu einem Mann, der wusste unglaublich viel über Tiere. Wir unterrichten unsere Kinder selbst zu Hause. Und wir wissen, ein Mensch, der von einem Thema begeistert ist, kann in einer Stunde so viel weitergeben wie ein anderer in einem Jahr nicht. Wir gingen zu diesem Mann, um von Vögeln zu lernen. Und auf dem Weg zu seinem Haus war gerade Zeit, als die Frösche über die Straße hüpften in seinen Bioteich. Und dann kamen wir ins Gespräch über diese Frösche. Und er sagte uns dann, ich bin unglaublich vorsichtig, dass ich keinen dieser Frösche überfahre. Und meine Buben begannen zu lachen und fragen, ja, warum? Warum bist du so vorsichtig, wenn du von diesen Fröschen auf diese Frösche zufährst oder sie dann in den Tümpel trägst? Dann sagte er etwas ganz Spannendes. Er sagte, diese Frösche sind göttlich. Und in dem Moment wusste ich, Papi, jetzt bist du gefragt. Jetzt kannst du deine christliche Weltsicht ins Gespräch bringen mit einem Mann, der sagt, diese Frösche sind auch Gott. Wir sagen, wahrscheinlich nur vielleicht einer von 100 Menschen wird so etwas Schräges glauben, ne? Dass alles göttlich ist. So wenige sind es übrigens nicht. Aber die meisten denken nämlich etwas anderes. Sie denken, dass sie selbst Gott sind. Und das wirkt sich sehr wesentlich auf den Lernprozess aus. Wir kommen noch kurz darauf zurück. Ein zweiter Grundpfeiler ist, also Gott und Geschöpf sind voneinander unterschieden. Das zweite ist die Auffassung, dass der Kosmos, die Welt, in der wir leben, dass sie kein neutraler Ort ist, sondern Gott gehört. Sie werden wieder sagen, das ist doch banal. Richtig, es geht ja um einen Grundpfeiler. Wem gehört die ganze Welt? Den nächsten Generationen. Wir fühlen uns manchmal so auf, als ob wir die Eigentümer wären. Dabei sind wir aus Gottes Sicht Verwalter. Es gibt zwei Gesetze, denen wir uns unterordnen müssen, um zwei Beispiele zu machen. Wenn ich jetzt sage meinen Söhnen oder Ihnen, ich renne gegen diese Wand, weil ich werde einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen, werden sie mich auslachen und sagen, da kommst du nicht durch, sondern dein Kopf geht kaputt. Oder bekommst eine Beule. Ganz genau. Warum? Weil Gott Naturgesetze eingerichtet hat. Eben, diese Schöpfung gehört nicht mir, ich kann nicht sagen, ich kann mit diesem Kopf durch die Wand gehen und dann geht die Wand kaputt. Das geht nicht. Er hat noch etwas Zweites gemacht. Er hat auch eine Ordnung angerichtet, die die Menschen übertreten, offenbar. Eine ethische Ordnung. Alle Menschen verfügen, so sagt es Paulus in Römer 1, über ein inneres Empfinden, wie es sein sollte. Und wissen Sie, wie das deutlich wird? Dass jeder Mensch über ein ethisches Empfinden hat, das ist dann, wenn sie merken, dass es bei anderen nicht so ist, wie es sein sollte. C.S. Lewis hat mal gesagt, an jedem Tag fällt jeder Mensch hunderte von Werturteilen. Und an diesen beiden Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetzen, aber auch ethischen Gesetzmäßigkeiten, die Gott eingerichtet hat, erkennen wir, dass die Welt hier nicht von unseren Gesetzen besteht, sondern von dem, der sie geschaffen hat. Ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Wer von Jesus Christus erlöst worden ist, der steht in einer Spannung zu allem, was nicht erlöst ist. Zu allen Menschen, zur Natur, die auch seufzt, wie das in Römer 8 steht. Das heißt, es besteht eine Spannung zwischen in uns, einmal in uns drin, weil wir auch noch Sünder sind, aber auch zu unserer Umgebung. Ich bin also nicht erstaunt, beispielsweise, wenn mir meine Söhne von Mühen erzählen im Lernprozess, mit anderen Lehrern, mit Kollegen, denen sie, wir haben einige Aktivitäten außer Haus, die unsere Söhne machen, in ihrer Freizeit, denen sie begegnen. Der neue Mensch ist in der Lage, durch seinen Heiligen Geist Gottes Gesetz nachzulegen. Ja, er freut sich sogar daran. Aber das stellt einen Menschen in einen permanenten Widerspruch zu seiner Umgebung. Seien Sie nicht erstaunt, wenn Sie in Ihrem Lernprozess eine Menge Spannungen begegnen, in sich drin, aber auch mit anderen Menschen. Das ist ganz normal. Zwischen der Erlösten und den nicht erlösten Menschen und auch der Natur besteht eine große Spannung. Wollen Sie noch eine vierte hören? Ja, ich glaube, Sie vertrauen es. Ne? Ich komme nachher gleich darauf, wie man das noch besser umsetzt in einem Modell. Haben Sie schon gemerkt, dass nicht erlöste Menschen besser lernen können als Sie? Ich schon. Haben Sie schon erlebt, dass es begabtere Menschen gibt als Sie? Ich schon, die ganze Zeit. Haben Sie schon erlebt, dass Nichtchristen bessere Lernstrategien haben als Christen? Zweifellos. Ja. Haben Sie schon erlebt, dass Nichtchristen bedeutende technische Fortschritte erzielt haben oder Erfindungen gemacht haben? Ja. So erleben wir eine ganze Menge, wo wir sagen, Gott ist in dieser Schöpfung aktiv und er weist dieser Schöpfung eine Art von Gunst. Es heißt nicht, dass wenn ich Christ bin, einfach besser wäre oder begabter oder mir entdecken würde oder besser lernen könnte. Diesen Unterschied müssen wir ganz klar machen. Es tönt banal. Und gleichzeitig ist es wichtig für unser Handeln, nachher, wenn es ums Lernen geht. Wie können wir das zusammenfassen? Ich habe Ihnen ein Lernmodell versprochen. Es lautet ganz einfach, jeder Lernprozess besteht aus drei Akteuren. Aus Gott, aus Menschen und aus der Schöpfung. Beim Mensch habe ich noch so einen zweiten Kreis dazu gezeichnet, weil wir ja nicht alleine sind, sondern Gott hat uns als Kollektiv zusammengestellt. Wir lernen ja sehr wesentlich durch andere Menschen. Es wäre jetzt sehr faszinierend und spannend, eigentlich diese genauen Beziehungen zu benennen. Das erspare ich Ihnen heute Nachmittag. Sie können gerne weiter darüber reden. Mir geht es vor allem darum, Ihnen aufzuzeigen, welche Haupteffekte im Moment, wenn Sie in einer, zum Thema Lernen, welche Hauptspannungen oder Hauptdefekte Sie antreffen werden. Das erste will ich Ihnen an einem Beispiel erklären. Ich zeige mir dieses Lernmodell etwas komplizierter auf und zeige es meinen nichtgläubigen Vorgesetzten damals. Ich war so begeistert, ich ging bei ihm ans Pult und sagte, ich habe ein Lernmodell entwickelt, willst du es sehen? Hat es angeguckt und dann hat er gesagt, also ich habe es ihm erklärt, die Beziehungen aufgezeichnet dazwischen. Und dann sagt er am Schluss sein Kommentar, das ist ganz cool, aber etwas müsstest du streichen. Gott müsstest du streichen aus diesem Lernmodell, hat er mir gesagt. Und ich hätte auch schon eine Alternative dafür, hat er mir auch gleich gesagt, du könntest darüber schreiben, Kunde. Dann würde es wieder stimmen. Dann würde es auch für mich stimmen, dieses Lernmodell. Was passiert also hier, was machen Menschen automatisch, die nicht erlöst sind? Sie streichen Gott aus ihrem Lernkonzept. Das wurde mir damals so deutlich an diesem Beispiel. Jetzt ist etwas ganz Wichtiges. Ich sage es meinen Söhnen immer wieder. Wir waren im Bus unterwegs und einer meiner Söhne fragte, oder der zweitjüngste fragte eine Frau, plötzlich neben sich, was glauben Sie? Und die Frau antwortete, wie aus der Kanone geschossen, an mich selbst. Wir haben dann darüber gesprochen und auch noch weiter diesen Lernprozess ausgeweitet, auch zu Hause noch, weil sie war Buddhistin, da kamen viele Fragen auf. Automatisch streichen Menschen, wir müssen uns darauf einstellen, Gott als in einem Lernkonzept. Aber wissen Sie was? Ich sage es meinen Buben immer wieder. Wir gedenken sie trotzdem noch. Auch wenn ihn die Menschen streichen. Das heißt, auch wenn ihn die Menschen unterdrücken, Paulus braucht ein Wort, niederdrücken, niederhalten, ihre Vorstellung von Gott, er besteht trotzdem noch. Das ist unglaublich. Es besteht hier eine Beziehung. Die Menschen mögen ihn streichen, aber er kann nicht gestrichen werden, er kann nur ersetzt werden, scheinbar. Und wissen Sie, was mich manchmal traurig macht? Das ist, dass wir Christen das genau gleiche leben. Wir leben unser Lernen so, wie wenn es Gott nicht geben würde. Beispiel. Ich frage Christen, warum machst du diese Weiterbildung? Ja, warum mache ich sie? Und in der Frage nach den Zielen ist oft genau diese Frage, zu wessen Ehre ich lebe, warum ich etwas tue, so zentral. Haben Sie sich das schon mal gefragt, warum Sie tun, was Sie tun? Das sind die spannenden Fragen. Ich habe sie gestern Abend meinem Mitfahrer gestellt, der ein Studium macht. Ich hatte eine Mitfahrgelegenheit. Und seine Antwort war bezeichnend. Er sagte, ich habe gefragt, warum machst du diese Ausbildung? Warum nimmst du die Mühe auf dich? Und er sagte, ich muss mir schließlich etwas gönnen. Wir machen uns selber zum Gott. Merken Sie, was da geschieht? Umgekehrt gibt es Menschen, denen wir manchmal sagen könnten, auch gerade Christen, wo ich sagen könnte, warum packst du dies nicht an, wenn dich Gott so begabt hat? Warum lebst du so, wie wenn es ihn nicht geben würde? Und da wäre vielleicht mehr die Frage, wie könntest du dies oder das zur Ehre Gottes vorantreiben, wenn er dir schon dieses Potenzial gegeben hat? Fragen, die sehr relevant, Fragen, die sehr zentral sind. Und wissen Sie was? Unsere Kinder beobachten uns genau bei diesen Fragen. Wenn Sie Kinder fragen nach dem Warum, oder Sie uns fragen nach dem Warum, es gibt spannende Diskussionen und Kinder stellen diese Fragen. Darum habe ich vorhin gesagt, Lernen betrifft uns auch. Die Kinder beobachten uns nicht nur darin, was wir sagen, sondern vor allem, wie wir uns verhalten in Bezug auf solche Fragen. Ich habe Ihnen gesagt, ich zeige Ihnen einige Defekte. Der zweite große Defekt, also der erste ist, Gott aus dem Lernkonzept zu streichen. Und der zweite große Defekt ist, hier eine Umdeutung vorzunehmen. Seit mehr als 150 Jahren in in gewissen Ländern ist das sogar schon länger her, wird nicht mehr davon ausgegangen im Lernprozess, dass der Mensch Sünder ist. Das heißt, es findet eine Verzerrung statt darüber, was den Menschen ausmacht. Und ich behaupte, dass auch heute wir Christen uns viel zu wenig bewusst sind, wie stark sich dieses Ausblenden der Sünde auf alle Lernkonzepte, Lernaktivitäten, Methoden, ich spreche heute nicht über Methoden, aber das hat großen Einfluss auf die Art, wie wir es machen, auf unsere Methodik. Was passiert denn, wenn ein Mensch die Sünde in sich ausblendet oder ein Lehrer beim Lernenden zum Beispiel sagt, davon ausgeht, dass er nicht sündig ist? Wissen Sie was? Die einen, die verzweifeln, weil sie genügen nie. Der Lehrer sagt, du kannst das schon, du musst nur machen, wenn du willst. Und der andere merkt, es geht nicht. Oder sie merkt, es geht nicht. Kennen Sie Menschen? Sind Sie vielleicht selber schon in dieser Situation gewesen? Das ist grausam. Es ist hart, in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert zu werden. Und diese Verzweiflung zu spüren und die Antwort auf diese Verzweiflung, auch in Lernprozessen, ist das Evangelium der Gnade Gottes. Nicht du willst, sondern er für dich. Ganz eine andere Botschaft. Den einfachsten Einstieg In Gesprächen habe ich durch genau in dieser Situation mit verzweifelten Menschen. Es gibt auch aber die anderen Menschen, die reagieren ganz anders. Die sagen, locker, mache ich auch. Locker, stecke ich auch noch ein. Mache ich auch noch. Stolz. Auch das kann sich im Lernen anschleichen. Sogar in einem Theologiestudium habe ich das erlebt. Es gab einen Moment, wo mich ein Lehrer glücklicherweise darauf aufmerksam machte. Er fragte mich zwischendurch, wie pflegst du dein geistliches Leben während dieser intensiven Studienphase? Das war für mich der Moment, in dem der Heilige Geist mir aufgezeigt hat, ganz deutlich, dass ich ab jedem Tag gesagt habe, ich beginne jeden Tag mit Gottes Wort. Wenn ich das nicht mehr mache, bin ich am Ende irgendwelche Theologen am Lesen, aber nicht mehr. Ich beginne nicht mehr mit dem, was das Wichtigste ist. Stolz. Die einen, die anderen, das kann vielleicht noch eine dritte, sie werden hoffentlich auch Assoziationen haben, Verbindungen machen können. Die dritten sagen, nein, das Problem ist nicht mein Kind, das Problem bin nicht ich, das Problem ist nicht der Lehrer. Das können wir auch noch machen, wir können gut einander die Schuhe zuschieben. Ich nicht, die Eva, aber du. Nein, nein, ich nicht, aber die. Nicht mein Kind, sondern Lehrer. Nein, nicht ich, sondern mein Kind. So, dass das Schuhzuweisen, das kann auch passieren. Aber es gibt noch etwas anderes. Das Problem ist nicht der Lehrer, das Problem ist nicht das Kind, das Problem ist nicht der Dozent, das Problem ist nicht der Studierende, sondern es ist die Umgebung. Die Umgebung, die einfach ist nicht ideal. Das Klassenzimmer zu klein, die Klasse zu laut, die Kollegen zu frech, weiß ich nicht was. Und es stimmt ja auch. Auch die ganze Umgebung. Inklusive mir selbst und von der Sünde betroffen. Es ist nicht gänzlich falsch. Aber Sie merken, das hat Auswirkungen, wenn wir den Menschen nicht mehr als Sünder sehen, auf alles, was wir im Lernen tun. Ich glaube, dass der christliche Glaube eine total realistische Perspektive gibt auf das Lernen. Nicht ein ständiges Schwanken zwischen Optimismus und Pessimismus, sondern ein Geworfenwerden auf die Gnade des lebendigen Gottes. Wenn Gott als Referenzpunkt fehlt, dann wird es so sein, dass wir uns selber, den Menschen oder die Schöpfung zum Gott machen müssen. Wenn wir nicht mehr anerkennen, dass auch in unserem Lernprozess eine Sünde vorhanden ist, werden wir abdriften. In die Verzweiflung, in den Stolz oder darin, auch die Umgebung für alles verantwortlich zu machen. Das waren die Anregungen. Ich bin in der Zeit und jetzt gibt es Pause. Langsam warm gelaufen. Ja, stellen Sie sich vor, was für einen Unterschied es ausmacht, wenn wir mit dieser, ich sage jetzt, den dummen Trennung zwischen Theorie und Praxis aufhören. Wir müssen lernen, von Gott anzunehmen und verändert zu werden, dass wir unser Denken erneuern und dann treibt uns der Heilige Geist es an, umzusetzen und in der Umsetzung, im Anwenden, im Handeln, erleben wir wieder Anstöße, das ist unser Denken. So beginnt ein Kreislauf. Diese Trennung zwischen Theorie und Praxis finde ich eine der dümmsten Leute, wenn man trennt die Leute, die einen sagen, oh, das sind Theoretiker, und die anderen sagen, ah, oh, der Praktiker. Das gehört zusammen. Der Glaube verändert das. Stellen Sie sich vor, wenn wir von Lernen nicht einfach nur von so geplanten Aktivitäten reden. Gott lernt uns doch auch nicht nur geplant. Das wurde mir so deutlich, als wir im Schwimmunterricht waren und die Kinder, sobald die Stunde fertig war, hörten sie auf zu üben. Unsere Kinder haben nicht das Gefühl, Lernen findet nur dann statt, wenn sie im Schwimmunterricht waren, sondern sie übten einfach weiter, solange sie konnten, bis sie müde waren. Weil wir diese Trennung machen zwischen geplant und ungeplant. Jetzt ist Lernen und nachher nicht mehr Lernen. Gott macht diese Trennung nicht. Es gibt sehr wohl eine Trennung zwischen geplantem und ungeplantem Lernen, klar. Es muss auch beides einander ergänzen, aber diese ganz strikte Trennung, es ist schön, wenn die durchbrochen werden kann. Stellen Sie sich vor, wenn wir uns wieder besinnen auf diese einzelnen Säulen und Fundamente, die so wichtig sind. Kein Mensch kommt ohne solchen Stützpfeiler aus. Jeder muss einen Stützpfeiler haben, die Frage ist, welche. Schade ist, wenn wir als Christen die größten, den meisten Teil unseres Lebens aus Stützpfeilern gehen, die eigentlich gar nicht die gar nicht halten, weil sie nicht der göttlichen Ordnung entsprechen. Und was verändert es doch, Gott wieder bewusst in den Lernprozess mit hineinzunehmen, zum Beispiel in der Frage, ob ich diese oder jene Ausbildung, Weiterbildung machen soll. Was denn die Zielsetzung, die Motivation dahinter ist. Dass Menschen, die merken, dass sie aus Faulheit gewisse Dinge nicht gemacht haben, lernen, sagen, ich streng mich jetzt an, ich mach's. Zu Gottes Ehre, weil er mir das Potenzial gegeben hat. Stellen Sie sich vor, Menschen, die merken, als zum Beispiel ich als Vater, dass ich merke, dass ich Sünder bin, was das ändert. Dass ich auch in der Gefahr bin, selber von meinem Naturell her stolz zu werden und diesen Druck auf meine Söhne zu übertragen. Was ändert es doch, wenn der Heilige Geist mir aufzeigen kann, dass in diesem Stolz und in diesem Druck, den ich übertrage, dass ich meinen Vater im Himmel um Vergebung bitten kann und auch meine Söhne. Das verändert den Lernprozess. Das ist herrlich. Und ich möchte Ihnen gern in diesem zweiten Teil zwei Anstöße geben für das Handeln. Denn einen Anstoß möchte ich gerne aus der Heiligen Schrift geben, und zwar ein Beispiel von Daniel. Bitte schlagen Sie auf Daniel 1. Für mich ist Daniel eines der schönsten Beispiele in der Schrift. Er hat eben genau diese Grundpfeiler auch in einer ganz kritischen Umgebung ganz klar eingeschlagen gehabt und hat auch danach gelebt. Ich bin mir bewusst, ich kann nur kurz einige Dinge ansprechen, aber ich möchte nicht weggehen, und Sie merken, ich bringe Daniel als Beispiel, um unser Handeln anzuregen. Auslegung der Bibel ist Anwendung. Auslegung ist Anwendung. Beispiel von Daniel spricht direkt in unser Leben hinein, in mein Leben immer wieder. Sehen Sie, was passiert ist mit Daniel 1, Vers 2. Gott gab Joachim und eine ganze Menge andere Männer in die Hand eines heidnischen Königs. Gottes Vorsehung. Daniel wurde an einen Ort verschlagen, den er sich selber nicht ausgewählt hatte. Und schauen Sie mal in Kapitel 1, Vers 4, was von ihm steht oder was die Absicht war. Sie wollten die Bildungselite der Völker wollten sie abtransportieren und für sich selber nutzbar machen. Es mussten junge Männer sein, ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen. Heute kann man sich seine Universität selber wählen. Das konnte Daniel nicht. Er konnte sich nicht mal den Studiengang auswählen. Auch das nicht. Das Programm war vorgegeben. Stellen Sie sich das vor. So viel vorgegeben. Andere hätten längst die Waffen gestreckt und gesagt, oh Gott, in dieser Umgebung mache ich gar nichts mehr. Gott hat mich halt in diese Situation gebracht, jetzt kann ich nicht wählen, jetzt mache ich... Nein, Daniel war ganz anders. Schauen Sie mal, das steht in Vers 5. Nicht nur den Studiengang konnte Daniel nicht auswählen, er konnte nicht mal das Mittagessen auswählen. Das wurde vom König bestimmt. Das wurde vorgegeben. Die Dauer, die Inhalte und sogar das Mittagessen. Und es beeindruckt mich, dass Daniel in diesem Zustand, wo er sagt, wir haben wenig Wahlfreiheit, das gibt es doch gar nicht, dass wie er sich verhalten hat. Wir müssen wissen, wie da steht in Kapitel 1, Vers 4, dass man sich in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese, dass Babylon eine Stadt war. Mario, du weißt es besser als ich, wie viele Tempel es gab, aber man sagt, es war der Stadt der zahllosen Tempel. Es war eine Stadt des heidnischen Götzendienstes. Es war eine Gelehrtenstadt, klar. Aber eigentlich eine heidnische Umgebung, wie wir es uns heidnische heute nicht vorstellen können. Mit wenig Möglichkeiten. Und schauen Sie sich mal, wie Daniel in diesen Rahmenbedingungen in seinem Lernprozess gemacht hat. Ich kann nur einige Dinge kurz ansprechen. Erstens hat er in Kapitel 1, Vers 8 Gottes Normen als absoluten Orientierungspunkt genommen. Er wusste, was er nicht aufgeben konnte und wollte. Und er nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er hielt sich an die Gesetze seines Gottes. Ebenso, wenn Sie an Kapitel 6 denken. Auch dort wieder ein Gebot, das direkt seiner täglichen Gebetspraxis im Gegenstand. Wie hat er sich entschieden? Er hat sich entschieden, an seinem Gott und an seiner Ordnung festzuhalten. Spannend ist, dass er sich genau gegen diese beiden Dinge entschieden hat. Dinge, die wir sagten, oh, darauf könnte man doch verzichten, oder? Mittagessen, ja, das wird mir Gott schon verzeihen, wenn ich das Mittagessen einfach mit einnehme, oder? Beten, das sieht ja niemand in der Öffentlichkeit, also das Gebet kann ich gut weglassen. Nein, diese beiden Dinge hat er genau nicht weggelassen. Was hat er dann gemacht? Dinge, über die ich erstaunt bin. Er hat sehr wohl diesen ganzen Ausbildungsgang absolviert, 3 Jahre lang. Er hat alle diese Inhalte konsumiert, wahrscheinlich auch hinterfragt. Und Daniel hat auch Rat erteilt. Es war nicht so, dass er einfach den ganzen Bildungsgang nicht absolviert hätte. Aber sehen Sie auch, wie er Flexibilität bewiesen hat. Ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, in Kapitel 1, Vers schnell suchen, wo er einen Vorschlag macht, dem Kämmerer.
11, 12.
Genau, Vers 11. Vers 12. Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten. Mach mal einen Versuch mit dir. Nur Gemüse zu essen. Er hat kreative Ideen gehabt und im Vertrauen auf seinen Gott situationsbedingte Flexibilität bewiesen. Und schauen Sie mal, wie ehrlich das er war, als er zum Beispiel vor dem König stand. Kapitel 2, Vers 27. Als er gefragt wurde, Antwort zu geben auf das Geheimnis des Traums, sagte er als Antwort, Sie müssen sich das vorstellen, er sagte als jemandem, der sagte, ich bin Gott, Mensch ist Gott. Und er sagte genau aus diesem Bewusstsein, nein, in meinem Lernmodell, in meinem Weltanschauungsmodell ist Gott die wichtigste Dimension, sagte er, das Geheimnis kann ich nicht verkünden. Aber Vers 28, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Das haut mich schier weg. Diese Verse hauen mich schier weg. Es betrifft mich, weil ich merke, dass jemand, der wirklich Gott in seinen Lernprozess einbezieht, eben auch den Mut hat, stehen zu bleiben. Viele Leute sagen, ich erlebe Gott nicht. Ich erlebe Gott nicht, ich möchte ihn mehr erleben. Vielleicht hat das mit dem zu tun, dass wir einfach unsere Ordnungen wieder zu halten beginnen und stehen bleiben, weil wir wissen, dass wir nicht selbst Gott sind, sondern dass er eben Gott ist. Er sagte das dem König ganz deutlich. Seine Freunde ganz ähnlich im 3. Kapitel. Sie stehen dazu, dass nur ein Gott sie retten konnte. Und vielleicht, ganz verrückt, 3. Kapitel, dass er sie auch nicht retten konnte. Manchmal könnte man dann so den Eindruck erhalten, ja, dieser Daniel war ruhig, war abgeklärt. Klar, er bekam den Traum offenbart. Aber war er da nicht etwas distant, so etwas abgehoben, arrogant? Lesen Sie mal Kapitel 4, Vers 16. Ich empfehle Ihnen, besonders die in lehrender Funktion sind, auch Lernende, mal den Daniel zu lesen mit diesem Fokus. Als der König ihm den Traum dort offenbart hat, es war ein weiterer Traum, ein schrecklicher Traum bezüglich seiner eigenen Zukunft, da blieb Daniel, den man Belsazar nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und da geht es weiter. Der Daniel, der war nicht einfach dieser arrogante, distante, die anderen gehen mich nichts an, ich gehe meinen Weg. Nein, wir lesen mehrmals im Danielbuch, auch Kapitel 7, 8, 9 und so weiter, diese Botschaften, auch wenn sie ihn nicht selbst betrachten, auch wenn sie ihn das Gegenüber trafen, die Macht, die setzten ihm existenziell in seiner Person zu. Er ging gefühlsmäßig voll mit, so kommt es auch herüber aus dem Buch Daniel. Auch das hat mich beeindruckt. Er war involviert. Also Sie sehen, Daniel mit schwierigen Rahmenbedingungen, Gottes Vorsehung hat ihn in eine sehr schwierige, enge Situation gebracht, hat er genau gewusst, an was er festhalten musste, ist durch den Lehrgang durchgegangen, hat situationsbedingte Flexibilität erwiesen und auch nahm existenziell Anteil am Ergehen von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist so das Tolle, was ich auch von Daniel lerne, einfach zuversichtlich das wahrzunehmen, was zu Füßen liegt. Wenn Sie mich fragen, wie ich meinen eigenen Beruf, das wäre nochmal ein Thema für mich, wie ich eine Beratungsfunktion und eine Lehrfunktion in einem Unternehmen wahrnehme, dann hat es vor allem mit dem zu tun, zuversichtlich das wahrzunehmen, was vor Füßen liegt. Schauen Sie mal zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 21 von Daniel, was da steht. Es ist ja unglaublich, dass er dann eine Langzeitkarriere gemacht hat. Durch Gottes Gnade und seine Vorsehung steht einfach so, kurz, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Wissen Sie, was das war? Das waren kurz drei Regimes überlebt, oder sogar vier. Vier, fünf Könige überlebt. Und er war über ganze Zeit war er wie von der Bildfläche weg, weil er musste sich nicht produzieren. Man holte ihn zum Beispiel, um noch eine letzte Beispiel zu zeigen, Kapitel 5, Vers 11, steht, da kommt die Königin Mutter, vielleicht war es auch die Großmutter, aber ich glaube, es war die Mutter des Königvertreters Belsazar dort, und er sagt, die sagt ihm, es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und sie sagten weiter, in den Tagen der Väter hat er, glaube ich, sehr gut geraten. Plötzlich erinnert sich eine ältere Dame, die Königin Mutter, daran, dass es einen Mann gibt, der den Geist der heiligen Götter hat, so drückte sie es aus. Und sie plötzlich stand er wieder auf der Bühne und gab wieder Rat. Sie sehen, das ist unglaublich, wie Gott mit Daniel auch in diesem Lernprozess, und ich denke, es war sowohl ein Lernprozess, als auch ein Anpassungsprozess in seinem Leben, den er sich wunderbar unterzogen hat, ist mir ein großes Vorbild. Aber natürlich weist er mich vor allem auf Christus hin, der wirklich stehen geblieben ist. Und wissen Sie was, noch ein letztes. Es fasziniert mich Daniel. Daniel, so kommt es mir vor, er rechnete auch mit der Sünde und dem Bösen. Das hat mich darauf hingewiesen, als wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, wenn ich so sehe, wie er einfach sich abführen ließ in dieser Löwengrube, dachte ich manchmal, das steht so nüchtern. Ein halber Satz und dann war er dort. Ich glaube, Daniel hat mit dem gerechnet, was er in Kapitel 2, Vers 21 sagt. Gott setzt Könige ab und Gott setzt Könige ein. Und wenn ich nur etwas von diesem heiligen Mut mehr bekommen würde, mit diesem Mut auch im Alltag stehen zu bleiben, nach mit Bösen zu rechnen. Ich kann nur so viel sagen, in meinem beruflichen Alltag ist etwas vom Wichtigsten, dass ich mit der Sünde rechne. Dass ich nicht erstaunt bin über viele Sünde, die mir begegnet. Viele Menschen wiegen sich in einer Illusion. Sie denken, sie haben hochfliegende Pläne. Sie haben Dinge, die nie realisierbar sind. Sie sind bitter enttäuscht, weil sie nicht diese Sicht auf ihr Leben haben, dass eben die Sünde da ist in ihrer Umgebung, im Unternehmen, auch bei ihnen selbst und vor allem bei anderen Leuten, wo sie es wirklich auch merken. Es ist für mich unglaublich wichtig, diese zweite Verzerrung aufzuheben und auch in meiner Beratungstätigkeit selbstverständlich davon auszugehen. Das war ein kurzer Ausflug in meinen Beruf. Wollen Sie noch etwas hören, wie ich es in meinem Beruf mache? Ganz kurz. Ich weiß, ich komme jetzt in Zeitnot. Ich habe ein paar Minuten. Okay. Ich habe mir noch ein paar Dinge notiert. Die Leute fragen mich, ja, wie machst du das? Seit 15 Jahren bist du in beratender Funktion. Ich berate Führungskräfte, auch Geschäftsleitung, Konzernleitung. Und wissen Sie, was das Wichtigste ist? Ich habe mir immer wieder überlegt, was ist eigentlich das Wichtigste? Das Allerwichtigste ist das hier. Meine Orientierung, mein Lebensziel. Egal, was ich mache, ob ich jetzt einen Kurs mache, ob ich eine Beratung durchführe, ob ich was vorbereite, nachbereite, ich möchte mir vor Augen halten, was mein Lebensziel ist. Wie es im Westminster-Katechismus steht, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu freuen. Und das gilt auch für mein Lernen. Das gilt auch für meine Arbeit. Das ist nicht was, was ich am Sonntag nur mache, sondern das ist genauso wahr in meiner Arbeit. Zweitens bete ich sehr oft, wie man das so nennt, für den seelsorgerlichen Bruch. Ich kann ja nicht einfach auf den Glauben zu sprechen kommen, sondern wie Daniel, wenn er gefragt wird, Stellung zu nehmen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wir gingen durch den Regen, ich gehe sehr oft mit den Menschen, gehe ich, weil ich merke, es geht besser, man kommt besser zur Sache. Und dann, es regnete wie verrückt, sie machte den Schirm zu und sagte, so, jetzt haben wir noch 20 Minuten, jetzt beantwortest du mir noch eine persönliche Frage. Was ist dein Lebensziel? Ich habe gesagt, vielen Dank, das ist der seelsorgerliche Bruch. Jetzt geht es plötzlich nicht mehr um die ganze Problematik, sondern sie fragt mich nach meinem Lebensziel. Halleluja, 20 Minuten und los. Und so erlebe ich es oft, diesen seelsorgerlichen Bruch, dass Gott, stellen Sie sich vor, Sie sind an einer Universität, Dozent, in einem Unternehmen, in einem Betrieb. Glauben Sie daran, dass Gott Ihnen diesen Bruch schenkt? Dass andere Sie zu fragen beginnen? Oder haben Sie diese Zuversicht schon aufgegeben? Ich bete darum, dass er mir immer wieder diesen seelsorgerlichen Bruch schenkt. Drittens ist es für mich wichtig, nach dem Spannungspunkt zu suchen. Was meine ich damit? Ich glaube, dass kein Mensch, der Gott aus seinem Leben und aus seinem Lernen ausklammert, bei mir geht es oft um Lernprozesse, dass kein Mensch mit seinen Denkvoraussetzungen wirklich zurechtkommt, sondern dass es überall Spannungen gibt zur Wirklichkeit. Und ich bin darauf aus, diesen Spannungspunkt zu finden. Sie möchten natürlich wieder ein Beispiel hören. Ich war mit einer Referentin zusammen, die sehr gute Kurse gab, und wir kamen ins Gespräch nach dem Seminar. Wir hatten noch einen, in der Schweiz sagt man Apero, wie sagt man hier, einen kleinen Imbiss. Und wir kamen ins Gespräch und sie sagte, ja, du bist ja noch Theologe, so eben, wenn man sich besser kennt, dann plötzlich kommen die Fragen und dann sagte sie zu mir, würdest du auch sagen, dass alle Religionen gleich sind? Dann habe ich mir in dem Moment überlegt, Jesus Christus, gib mir bitte die richtigen Worte. Das ist mir eingefallen, ein Beispiel. Und dieses Spannungspunkt habe ich gesagt, stell dir vor, sie hat drei Kinder, drei kleine Kinder. Und ein Mann sagt, komm, stell dir vor, du kommst heute etwas später nach Hause, du kommst in deine Wohnung, und du triffst in der Wohnung noch eine andere Frau an. Weil alle Religionen sind ja gleich, dann ist es offenbar auch kein Problem, wenn noch eine andere Frau dort ist, wenn du heimkommst. Dann merkte sie plötzlich, dass irgendwie das gar nicht aufnimmt, dass sie das nicht wollte. Und merken Sie, diese Suche nach dem Spannungspunkt, kein Nicht-Christ kann in Wirklichkeit mit seinen Denkvoraussetzungen leben. Ich bete, um diesen Spannungspunkt zu finden. Und noch ein letzter Punkt. Ich bete auch darum, soweit es in meiner Kraft steht, auch gastfreundlich zu sein und Einblick zu gewähren. Wo immer möglich, laden Sie Menschen nach Hause ein. Kochen Sie für Menschen. Gehen Sie auch Menschen besuchen. Das sind Dinge, die viele nicht mehr erleben. Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Zeit ist so, wie soll ich sagen, gefühlskalt oder so, auch jeder auf sich selber bezogen und absorbiert, immer 5 Minuten vor der nächsten Katastrophe, sprich vor dem nächsten Konsumtermin, dass eigentlich gar nicht mehr erlebt wird, was wirklich Gastfreundschaft ist. Ich erlebe diese kleinen Runden im privaten Kreis als die besten Möglichkeiten, auch über Lernen und auch über das Leben ins Gespräch zu kommen. Ich frage Sie nochmals, glauben Sie, dass Sie diese Punkte, ich habe erwähnt, das Lebensziel wäre in Erinnerung zu rufen, Gott zu verherrlichen und mich an ihn zu freuen, in allem, was ich tue, auch im Lernen, für den seelsorgerlichen Bruch zu beten, nach dem Spannungspunkt zu suchen und Einblick zu gewähren durch Gastfreundschaft, dass sich das umsetzen lässt, heute als Klassenlehrer, als Universitätsdozent, als Lehrdozent sonst. Ich meine ja, es gibt Möglichkeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein paar sich fragen, ja, er hat vorher so erwähnt, der Klaus, dass er auch noch verheiratet ist. Meine Frau sagt manchmal, ihre härtesten Konkurrenten sind die Bücher. Das stimmt. Ja, wie macht es dann mit den Kindern? Und ich möchte Ihnen gerne noch einige Hinweise mitgeben, wie wir Glaube und Lernen mit den Kindern auch zum Thema machen können und das auch integrieren können. Und zwar gehe ich jetzt nicht auf den Hausunterricht ein, sondern einfach, ist egal welche Voraussetzung, übrigens gilt auch für Großeltern. Genau die gleichen Dinge kann man auch für diese Generation anwenden. Oder Urgroßeltern. Die Grundidee ist folgende. Rüsten Sie Ihre Kinder für den Kampf des Glaubens aus. Rüsten Sie Ihre Kinder für den Kampf des Glaubens auf. Und zwar nicht getrennt vom Lernen, sondern im Lernen. Was meine ich damit? Erstens, erzählen Sie regelmäßig von Erlebnissen aus Ihrem Leben. Zum Beispiel auch als Großvater oder Großmutter, in denen Sie die Unterschiede zwischen den Weltanschauungen zu spüren bekommen haben. Ich versuche, alle diese Erlebnisse meinen Kindern zu teilen und auch meine Gedanken, wie ich dann damit umgehe oder wie ich manchmal auch darin umfalle oder auch sündige. Und eine hilfreiche Frage, um das mehr einzuüben, wäre, wo bin ich selber irritiert? Was macht mir selber zu schaffen? Sprechen Sie darüber mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkelkindern. Thematisieren Sie die Unterschiede der Weltsichten, christlich oder nicht christlich. Ich glaube an mich selbst. Thematisieren Sie das. Zweitens, ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir keine Glückserfüllungsgehilfen unserer Kinder sind. Wir haben ihnen in einem geistlichen Kampf beizustehen. Und darum empfehle ich, dem Kind täglich Fragen zum Schulalltag zu stellen oder wo immer möglich. Was lief gut? Wo haperte es? Warum haperte es? Das sind oft die spannenden Fragen. Wo spürst du Widerstand? Was hilft dir? Wo stehst du an? Solche Fragen sind wichtig. Wir sind in einem geistlichen Kampf Und ich empfehle, und ich sage mir das zu mir selber, ich predige mir das selbst, diese Fragen meinen Kindern zu stellen. Drittens, machen Sie sich jetzt zur Gewohnheit, auch als Großeltern, Hausaufgaben nicht nur formell und inhaltlich zu begleiten, sondern auch ideologisch. Schauen Sie die Bücher der Kinder an. Setzen Sie sich mit den Lehrmitteln auseinander. Über Lehrmittel wird sehr viel Ideologie transportiert. Ludwig hat es heute Morgen erwähnt, die Briefe von der Krankenkasse, dort fängt es schon an. Begleiten Sie die Kinder auch ideologisch. Beten Sie darum, gute Verknüpfungen zwischen dem vermittelten Stoff und der christlichen Sicht auf das Leben herzustellen. Und viertens, ich kann mich nur wiederholen, Ludwig, ich finde das auch, oder Lars hat es gesagt, unterschätzen Sie nicht die Gewohnheit der Familienandacht und des Vorlesens. Ich kämpfe jeden Tag um die Familienandacht. Es ist nie die richtige Zeit für Familienandacht. Es gibt immer Störungen. Ich habe es noch kaum ohne Störungen erlebt, das sage ich Ihnen offen. Ich kämpfe oft mit meiner eigenen Müdigkeit, mit meinem eigenen Stolz, mit meiner eigenen Ungeduld, aber bitte, ich sage immer meinen Kindern, vergebt mir noch einmal, wir machen es weiter. Weil es geht nicht um mich, es geht um ihn. Fünftens, reflektieren Sie mit Ihren Kindern auch Gottesdienste und Kindergottesdienste. Ich habe es mir zur Angewohnheit so gemacht, nach dem Gottesdienst die Kinder zu fragen, und was war die Hauptaussage der Predigt? Was war die Hauptaussage der Sonntagsschule? Unbedingt. Mit was bist du einverstanden, mit was bist du nicht? Oh, meine Buben haben mich schon oft herausgefordert. Gerade mit solchen Fragen, die ich ihnen gestellt habe. Sechstens, achten Sie auch gut auf Antworten der Kinder. Wo schleichen sich Tendenzen ein, Glaube und Leben, Sie wissen es noch, voneinander zu trennen? Wir machen es ja selber oft. Wo entwickelt sich ein unausgewogenes Verständnis? Sprechen Sie auch mit Ihren Kindern siebtens über Erfahrungen, die Sie gemeinsam mit anderen Christen machen. Es gibt wirklich Dinge, wenn ich nie dazu Stellung nehmen würde, wo meine Jungs schon oft gesagt haben, das ist schon gut, dass Sie das machen. Und ich sage, es ist super, dass du das sagst. Ja. Setzen wir uns doch mal auseinander, was Gottes Wort sagt und was meine Überzeugung ist. Dann haben wir darüber gesprochen, dass ich das nicht gut finde, was andere Christen machen. Es ist nicht angenehm, was ich jetzt sage, aber ich glaube, es ist genau das, dass wir Glaube und Lernen miteinander in Zusammenhang bringen. Es kostet mich manchmal auch viel. Achtens, nehmen Sie auch kritische Fragen der Kinder auf jeden Fall ernst. Geben Sie keine vorschnellen Antworten. Oftmals muss ich sagen, ich muss mich zuerst informieren. Ich muss zuerst darüber beten. Ich kann dir keine bessere Antwort geben, oder du hast schon die bessere Antwort gegeben als ich. Denk mal weiter daran, ich auch. Pflegen Sie auch Kontakte zu Nachbarn. Diskutieren Sie über Weltanschauungen. Ihre Nachbarn haben alle eine Grundüberzeugung. Ihre Nachbarn haben alle diese Grundpfeiler einfach zum Teil anders gesetzt. Das Problem ist, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass unsere Nachbarn auch religiös sind. Einfach mit einer anderen Weltanschauung, zum Beispiel einer säkularen. Diskutieren Sie darüber. Und zuletzt zehntens, danken Sie Ihrem Kind, wenn es Sie auf neue Themen oder Ungereimtheiten in den eigenen Überlegungen aufmerksam gemacht hat. Das alles, was ich hier Ihnen sage, bin ich mir bewusst, das kann einfach eine Latte sein. Und ich möchte das nicht einfach moralistisch Ihnen mitgeben, sondern ich bitte darum, dass Gott durch seinen Geist in Ihnen wirkt, wo auch immer sie dran sind, und dass er in ihnen dieses Begehren schenkt, den Glauben auf das ganze Leben anzuwenden. Weil er hat uns gemacht, er hat diese Schöpfung gemacht und er hat das wunderbare Angebot der Erlösung durch Jesus Christus zur Verfügung gestellt. Und das ist nicht nur eine ABC-Erfahrung, der Glaube ist eine A-Z-Erfahrung.